Das ist doch voll teuer.
Und man bekommt nicht genug Proteine und hat oftmals einen Mangel an wichtigen Nährstoffen.
Menschen brauchen nun mal Produkte aus Milch und Fleisch.
Und damit herzlich willkommen zu unserer Radiosendung über das Thema Veganismus. Wir sind
Eleni,
Helene
und Johanna und sind in der 10. Klasse der Universale. Im Rahmen unserer Projektarbeit haben wir uns mit der Alltagstauglichkeit von veganer Ernährung beschäftigt. Also eine Projektarbeit ist so etwas für eine kleine Seminarfacharbeit. Dabei haben wir uns zwei Schwerpunkte gesetzt. Zum einen ist das der Aspekt Gesundheit einer veganen Ernährung und der zweite Punkt sind die Kosten einer veganen Ernährung im Vergleich zu einer omnivoren Ernährung. Jetzt wollen wir euch unsere Ergebnisse präsentieren, also bleibt dran, denn es wird spannend.
Zuallererst müssen wir erst einmal klären, was ist denn Veganismus überhaupt? Also, als Veganismus bezeichnet man eine Lebens- oder Ernährungsweise. Dabei wird auf jegliche tierische Inhaltsstoffe verzichtet. Auch der Einsatz von tierischen Stoffen bei der Herstellung wird vermieden. Dabei muss man beachten, dass jeder den Veganismus für sich selbst definiert. Die einen verzichten nur auf den Verzehr von tierischen Nahrungsmitteln, also zum Beispiel Milch, Eier und Fleisch, und andere verzichten auch auf die Benutzung von tierischer Produkte wie Leder, Bienenwachs und so weiter. Im Gegensatz dazu steht die omnivore Ernährung. Dabei konsumiert man tierische sowie pflanzliche Nahrungsmittel. Wir wollen uns heute auf die vegane Ernährung fokussieren.
Dann beginnen wir nun mit unserem ersten Aspekt. Kann eine vegane Ernährungsweise denn überhaupt gesund sein? Um diese Frage korrekt beantworten zu können, haben wir ein Interview mit zwei Ernährungswissenschaftlerinnen der Uni Jena geführt. Dabei haben wir uns auf einige Themen fokussiert.
Zum Beispiel auf notwendige Nährstoffe in tierischen Produkten und Nährstoffmängel, aber auch auf das richtige Ausgleichen und Verhindern dieser Mängel und auch auf Fleischersatzprodukte.
Am Ende wollen wir dann die Frage klären, ob eine vegane Ernährung genauso gesund sein kann wie eine omnivore Ernährung. Wir werden zwischendurch auch kleine Ausschnitte aus dem Interview einspielen. Dadurch werden auch einige Fachwörter aus dem ernährungswissenschaftlichen Bereich vorkommen, die vielleicht nicht jeder unter euch kennt. Deshalb werden wir diese Wörter zwischendurch jeweils erklären.
Starten wir sofort mit unserer ersten Frage. Welche notwendigen Nährstoffe sind denn in tierischen Lebensmitteln enthalten, die man in einer veganen Ernährung anderweitig aufnehmen müsste?
Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gilt vor allen Dingen Protein, langkettige Omega-3-Fettsäuren, als kritische Nährstoffe, wenn man quasi Makronährstoffe betrachtet. Und wenn man auf die Mikronährstoffebene geht, dann ist das hauptsächlich eigentlich das Eisen, Zink, Selen, Calcium, natürlich auch B12, aber auch Jod, was als potenziell kritisch angesehen wird, da das eben die Mikro- und Makronährstoffe sind, die vor allen Dingen in höheren Konzentrationen in tierischen Lebensmitteln vorkommen. Allerdings ist es so, dass man mit einer gut geplanten veganen Ernährung tendenziell vor allen Dingen das Protein bedarfsdeckend zu sich führen kann.
Aber was sind denn jetzt eigentlich Mikro- und Makronährstoffe?
Makronährstoffe sind Nährstoffe, die Energie liefern und die man in vergleichsweise großen Mengen aufnimmt. Dazu zählen Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Mikronährstoffe sind dagegen Nährstoffe, die der Mensch mit der Nahrung aufnehmen muss, jedoch in geringeren Mengen. Außerdem liefern sie dem Körper keine zusätzliche Energie. Zu den Mikronährstoffen zählen Vitamine und Mineralstoffe.
Und was sind jetzt kritische Nährstoffe?
Das sind Nährstoffe, die in der Bevölkerung oder eben in einer bestimmten Ernährungsweise weniger aufgenommen werden, als es gesund wäre.
Die kritischen Makronährstoffe einer veganen Ernährung sind also Protein und langkettige Omega-3-Fettsäuren. Die kritischen Mikronährstoffe sind Eisen, Zink, Selen, Calcium, Vitamin B12 und Jod.
Auf diese Nährstoffe sollte man in einer veganen Ernährung also besonders achten, da man sie eben nicht durch tierische Produkte aufnimmt. In tierischen Produkten kommen die Nährstoffe in großen Konzentrationen vor und in pflanzlichen Lebensmitteln aber eher nicht.
Und mit welchen veganen Lebensmitteln kann man diese Nährstoffe nun bedarfsdeckend zu sich nehmen?
Das ist leider gar nicht so einfach zu sagen, denn es gibt für alle kritischen Nährstoffe natürlich unzählige Lebensmittel, mit denen man diese Nährstoffe aufnehmen kann. Und eine Ernährung ist eben auch nur dann gesund, wenn sie abwechslungsreich ist. Deshalb können wir hier jetzt nicht auf alle Nährstoffe eingehen.
Deswegen wieder eine Frage an unsere Experten. Gibt es denn einzelne Lebensmittelgruppen, die in Bezug auf kritische Nährstoffe besonders hervorzuheben sind?
Also es gibt natürlich eine Reihe an verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln, die reich an Mikronährstoffen sind und auch reich an den potenziell kritischen Nährstoffen sind. Es gibt einzelne Lebensmittelgruppen, die man besonders hervorheben kann, die vor allen Dingen ja häufiger in Vergessenheit geraten. Das sind zum einen Nüsse, aber auch Saaten, beispielsweise Leinsamen, Chiasamen, genau. Und in Richtung der Hülsenfrüchte, in Bezug auf Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, die sind vor allen Dingen eben auch reich an Proteinen, an essentiellen Aminosäuren, aber auch an Zink und Eisen.
Gehen wir also nochmal auf einzelne Fachwörter ein. Essentielle Aminosäuren oder Nährstoffe benötigt der Körper zum Überleben. Er kann sie aber nicht selbst herstellen, deswegen muss man sie über die Nahrung aufnehmen. Also, man kann die kritischen Nährstoffe auch durch eine vegane Ernährungsweise aufnehmen. Aber gibt es auch Nährstoffe, die man mit veganen Produkten nicht aufnehmen kann?
In dem Interview haben wir erfahren, dass es einen kritischen und essentiellen Nährstoff gibt, der in den pflanzlichen Produkten nicht vorkommt, nämlich Vitamin B12. Der wird eben durch Mikroorganismen gebildet und man nimmt es hauptsächlich durch Fleisch- und Milchprodukte auf. Deshalb ist es für Veganer dringend notwendig, Vitamin B12 zu supplementieren, also durch Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen. Auch andere Nährstoffe muss man in einer veganen Ernährung oft supplementieren, damit man eben keinen Nährstoffmangel bekommt.
Aber woran merkt man denn jetzt eigentlich, dass man einen Nährstoff nicht in ausreichender Menge zu sich nimmt?
Hören wir uns dazu eine Meinung von unseren Experten an.
Also bei B12 ist es, beziehungsweise bei allem, um auch generell auf eure Frage einzugehen, wenn man einen Nährstoffmangel hat, es ist prinzipiell so, dass man hat ein gewisses Spektrum zwischen ich bin adäquat versorgt, ich bin nicht mehr adäquat versorgt und ich habe einen Mangel. Da gibt es einen Unterschied. Und diese Bandbreite ist halt sehr, sehr häufig relativ groß. Und es gibt, bevor starke Mangelerscheinungen eintreten, auch unspezifische Symptome, was es auch für Ärzte, aber auch Ernährungswissenschaftler unglaublich schwierig macht, zu erkennen, wann haben wir jetzt wirklich direkten Mangel. Weil meistens sind das unspezifische Symptome, wie ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen, mein Immunsystem ist eingeschränkt, ich bin vielleicht infektanfälliger. Das heißt, das sind so die ersten Anzeichen. Da ist aber eine Reihe an verschiedenen Mikronährstoffen beteiligt, die potenziell dafür verantwortlich sein könnten, wo ein Mangel vorhanden sein kann. Wenn wir dann mal ein bisschen konkreter in die Mangelsymptome für das B12 reingehen, da ist es vor allen Dingen so, dass die Schleimhäute betroffen sein können. Ne? Bei den Zähnen, das Zahnfleisch, aber auch, dass die Hautbarriere irgendwie eingeschränkt ist. Das merkt man dann, wie gesagt, an Veränderungen in der Haut. Was auch so ein stärkeres Mangelsymptom von B12 ist, sind Neuropathien. Das ist dann so Kribbeln in den Fingern, generell in den Extremitäten, dass das dann eben auftreten kann. Und man sieht das auch in der Beeinträchtigung bei der Blutbildung. Also in dem Blutbild würde man das auch eben sehen, dass B12, dass da ein Mangel einfach herrscht. Wie gesagt, explizit bei B12 ist es besonders schwierig, weil eben erst zu so einem späten Zeitraum wirklich die Mangelsymptome eintreten. Genau.
Und was soll man tun, wenn man einen Nährstoffmangel hat oder das zumindest vermutet?
Also es ist so, dass tendenziell es eigentlich immer so sein sollte, dass ein Mangel ärztlich diagnostiziert ist. Das heißt, in allererster Linie, wenn man merkt, dass es auch schon mit unspezifischen Symptomen losgeht, dass man erstmal zum Arzt geht, dort eben auch anspricht, dass man sich vegan ernährt, dass erst die kritischen Nährstoffe auch quasi getestet werden können, ne? Eisen, B12 etc. Und wenn es dann ärztlich quasi festgestellt ist und diagnostiziert ist, dann hat man zwei Möglichkeiten. Also bei B12 ist tendenziell auch von ärztlicher Seite und wie gesagt auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angesehen, dass man ein B12-Supplement einnimmt. Da gibt es dann verschiedene Supplemente, auf die man zurückgreifen kann und auch mit unterschiedlichen Supplementierungsstrategien, ob man jetzt einmal täglich oder einmal wöchentlich, das hängt dann von der Dosis ab. Das würde man dann in Rücksprache mit dem Hausarzt oder mit einer Ernährungsfachkraft dann gezielt supplementieren und auch immer wieder überprüfen. Genau. Was man nicht tun sollte, ist auf eigene Faust einen Mangel diagnostizieren, wenn man jetzt irgendwelche unspezifischen Symptome hat, dann auf eigene Faust ohne diagnostizierten Mangel Supplemente, vor allen Dingen hochdosierte Supplemente einnehmen, davon wird abgeraten. Tendenziell ist es so, dass empfohlen wird, dass man sich eine Ernährungsfachkraft an die Seite holt oder eben in Rücksprache mit dem Arzt das Ganze dann behandelt und dann kontrolliert überprüft, ob der Speicher sich wieder auffüllt.
Dass es so krasse Symptome geben kann, war mir gar nicht klar. Aber ich habe auch schon gehört, dass man die Mängel mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen kann. Und damit zu unserer nächsten Frage. Was haltet ihr von Nahrungsergänzungsmitteln oder wie man sie auch nennen kann, Supplementen?
Nahrungsergänzungsmittel können sinnvoll sein, wenn man einen Mangel hat, die einzusetzen und gewisse Nährstoffe zu ergänzen. Sie sind aber kein Ausgleich für eine ausgewogene, gesunde Ernährung und vor allen Dingen dann nicht, wenn solche Produkte konsumiert werden, die nicht streng reguliert sind, die einfach frei verfügbar sind und meistens eben auch schlecht konzipiert sind und vielleicht für den Körper auch gar nicht verwertbar sind. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Genau, das heißt, wenn man auf Supplemente zurückgreift, dass man immer schauen sollte, dass Zertifikate zu Laboranalysen und eine geprüfte Qualität vorliegt, dass man Rücksprache hält mit Ernährungsfachkräften, mit Apotheker, Apothekerinnen und auch vor allen Dingen mit dem Arzt und eben diese nur einsetzen, wenn man auch wirklich einen diagnostizierten Mangel hat, weil eben nicht nur Unterversorgungen eintreten können, sondern auch Überversorgung und damit sind auch verschiedene Symptome assoziiert und das gilt es eben zu vermeiden, genau, und zu berücksichtigen, wenn man eben Supplemente verwendet.
Viele Veganer und Vegetarier werden vegan oder vegetarisch nicht, weil ihnen das Fleisch nicht schmeckt, sondern weil sie um das Wohl der Tiere besorgt sind und gesünder essen wollen. Doch wenn man nicht auf den Geschmack bzw. die Gewohnheit, Fleisch zu essen, verzichten möchte, gibt es auch vegane vegetarische Ersatzprodukte. Diese können sogar von Konsistenz und Geschmack meist gut mit Fleisch oder den anderen tierischen Produkten mithalten. Wie sieht es denn mit den enthaltenen Nährstoffen aus? Sind diese veganen Ersatzprodukte gesund oder eher nicht?
Wenn man, wie gesagt, wie wir gerade erwähnt hatten, auf die Basis achtet und dann solche Produkte eben als Ergänzung zur Ernährung konsumiert, dann sollte das kein Problem sein.
Ja, vielleicht noch ergänzend dazu ist es natürlich so, dass diese pflanzlichen Fleischalternativen ja hauptsächlich auch für den Verbraucher den Sinn haben, beziehungsweise den Nutzen haben, dass sie quasi auf Fleisch verzichten, aber dass sie quasi nicht auf die Sensorik verzichten im Sinne von, dass der Geschmack noch erhalten bleibt etc. Das heißt, in erster Linie ist es natürlich auch für den Verbraucher so gedacht, dass der Geschmack, die Konsistenz etc. erreicht wird, nicht unbedingt der Nährwert. Das ist eher zweirangig, wenn überhaupt betrachtet. Das muss man natürlich berücksichtigen. Diese Produkte können den Umstieg auf eine fleischfreie Ernährung definitiv erleichtern. Man sollte aber dennoch, wie gerade schon erwähnt, eben darauf achten, dass die Ernährung drumherum optimal gestaltet wird. Dass man trotzdem darauf achtet, eben auch unverarbeitete Produkte zu konsumieren. Und prinzipiell ist es ja auch so, dass, wie Amy auch schon sagte, dass es da innerhalb nochmal sehr, sehr heterogen ist, dass man eben auf verschiedene Punkte achtet. Und dass man eben auch vor allen Dingen dann auf den Proteingehalt achtet, dass das ungefähr auch hinkommt wie das fleischliche Pendant. Das Wichtigste ist, das ist ja ein Fleischersatz und das Wichtigste ist, wenn man sich, glaube ich, anfängt, vegan zu ernähren, dass man entsprechend diese Komponente eben auch ersetzt, dass man es nicht einfach nur weglässt, sondern dass man eine gute pflanzliche Alternative dafür findet. Dafür können quasi diese, pflanzlichen Fleischalternativen genutzt werden, allerdings eben auch nicht in Masse, sondern in Maßen, aber auch andere hochwertige Proteinquellen, die sinnvoll sein könnten, wie beispielsweise auch weniger verarbeitete Produkte wie Tempeh oder Tofu, dass man das eben gezielt ersetzt und eben da auch auf eine Balance in der Ernährung einfach achtet. Und genau, dass man, ich glaube, das ist einfach wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass man einfach die Komponente dann nicht einfach weglässt und sagt, okay, ich esse es jetzt nicht mehr, sondern ich ersetze es adäquat. Dafür können Alternativen sinnvoll sein, müssen aber unter dem Aspekt betrachtet werden, dass es sich hierbei eben um hochverarbeitete Lebensmittel handelt und die sollten eben nicht den Großteil der individuellen Ernährung dann ausmachen.
Kommen wir nun zu einem kleinen Fazit. Die Frage, ob man sich mit einer veganen Ernährungsweise genauso gesund wie mit einer omnivoren Ernährungsweise ernähren kann, kann man so pauschal gar nicht beantworten. Wenn man vom optimalen Zustand ausgehen würde, wären beide Ernährungsweisen gesund. Da aber nicht jede omnivore Ernährungsweise gleich eine gesunde Ernährungsweise ist, ist auch nicht gleich jede vegane Ernährungsweise eine gesunde. Es gibt in einer veganen Ernährung nicht dieses eine Lebensmittel, was alle kritischen Nährstoffe aus tierischen Produkten vollumfänglich decken kann. Deswegen ist es wichtig, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren und dann ist der Verzicht auf tierische Produkte auch kein Problem mehr. Wenn man dabei das Vitamin B12 ersetzt, weil dieses ja ein essentieller Nährstoff ist, Also der Körper kann es nicht selbst bilden und es kann auch nicht bedarfsdeckend durch die pflanzliche Nahrung aufgenommen werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt beispielsweise eine Einnahme von Supplementen für das Vitamin B12. Das war's zu unserem ersten Schwerpunkt zum Aspekt der Gesundheit einer veganen Ernährung.
Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Schwerpunkt, dem Aspekt Kosten. Oft gibt es ja das Vorurteil, dass vegan automatisch gleich teuer ist. Um herauszufinden, ob das stimmt und wie teuer eine gesunde vegane Ernährungsweise wirklich ist im Vergleich zu einer omnivoren Ernährungsweise, haben wir ein Selbstexperiment durchgeführt. Dafür haben wir von unseren Ernährungswissenschaftlerinnen Ernährungspläne bekommen, also je 2 pro Ernährungsform. Also 2 Pläne für eine optimale omnivore Ernährung und 2 Pläne für eine optimale vegane Ernährung. Diese Ernährungspläne bestanden immer aus Frühstück, Mittagessen und Abendbrot sowie 2 kleinen Snacks für zwischendurch. Aus den Rezepten der Pläne haben wir uns dann die Zutaten rausgeschrieben und uns bei Rewe im Onlineshop die Preise angeschaut. Die Ergebnisse davon mussten wir dann natürlich noch auf unsere im Rezept angegebene Menge herunterrechnen. Wenn im Rezept jetzt zum Beispiel 200 Gramm weiße Bohnen gebraucht wurden, haben wir geschaut, wie viel 1 Kilo kostet und das dann auf die 200 Gramm runtergerechnet. Nachdem wir das dann gemacht haben, mussten wir noch alle Kosten für die Zutaten des jeweiligen Tages zusammenrechnen. Rausgekommen ist dabei, dass eine gesunde, omnivore Ernährungsweise im Schnitt 11,37 € kostet und eine gesunde, vegane Ernährungsweise etwa 10,57 € pro Tag. Der Unterschied zwischen den beiden Ernährungsformen ist also gar nicht so groß und die vegane Ernährung schneidet von den Kosten her sogar etwas besser ab.
Natürlich ist unser Selbstexperiment nicht übermäßig aussagekräftig. Man bräuchte mehr Daten, um auf einen wirklichen Preisunterschied schließen zu können. Deshalb haben wir uns noch zusätzlich eine Studie aus dem Internet rausgesucht. Diese wurde im Jahr 2021 von der Universität Oxford durchgeführt. Die Studie ergab tatsächlich, dass eine vegane Ernährung von den Kosten her am erschwinglichsten ist. Sich vegan zu ernähren, kann die Lebensmittelkosten um bis zu 1/3 senken im Vergleich zu einer herkömmlichen omnivoren Ernährung. Die vegetarische Ernährung liegt dicht dahinter. Mit einer solchen Ernährungsweise kann man ähnlich viel Geld einsparen. Dazu muss man sagen, dass diese Daten für Länder mit hohen Einkommen gelten, wozu man Deutschland aber auch zählen kann. Diese Studie bestätigt also auch unser eigenes Ergebnis. Fest steht, dass eine vegane Ernährung deutlich billiger sein kann als eine omnivore und dieses Vorurteil somit widerlegt ist.
Damit sieht man, dass man mit einer veganen Ernährung nicht zwingend mehr Geld ausgibt, sondern meistens sogar weniger, wie wir anhand unseres Selbstexperimentes und der Oxford-Studie belegt haben. Natürlich kommt es immer darauf an, was für Produkte man letztendlich kauft. Manche kaufen Markenprodukte, andere kaufen das Billigste, was es gibt und wieder andere gucken darauf, wo das Produkt herkommt, wodurch es oft auch teurer werden kann. Unser Fazit ist also, dass man sich mit einer veganen Ernährung sowohl gesund ernähren kann, als auch Geld sparen kann. Wichtig dabei ist, auf seine Ernährung zu achten, damit man sich ausgewogen ernährt und keinen Mangel bekommt. Wie wir auch schon meinten, wird dringend empfohlen, B12 zu supplementieren, da man das durch eine pflanzenbasierte Ernährung nicht genügend aufnehmen kann. Eine vegane Ernährung ist per se nicht ungesund oder teuer, wie auch eine omnivore nicht. Wenn man sich über seine derzeitige Ernährungsform ausreichend informiert und sich vielfältig und ausgewogen ernährt, dann sind viele Ernährungsformen gesund. Ob man dabei teure oder billige Produkte kauft, ist jedem selbst überlassen. Also wenn man es wirklich möchte, steht einer veganen Ernährung nichts im Weg. Und damit kommen wir auch schon ans Ende unserer Sendung. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, die Vorurteile konnten für euch geklärt werden.